Das ist erstmal ein sehr weit gestecktes Ideal, aber die Europäer basteln dran. Und in Konkurrenz zu wem sie damit daran hauptsächlich basteln, ist ja auch kein großes Geheimnis, nämlich in Konkurrenz zu den USA, die ja nach wie vor weitgehend sowohl nach der Seite des Geschäfts als auch nach der Seite der Gewalt den Weltenergiemarkt dominieren. Da schauen sie zu, dass sie möglichst in allen Regionen, wo es um die Erschließung, um die Besetzung von Energiequellen und Energieprojekten geht, mit deutschen Unternehmen und deutschem Kapital dabei sind und entsprechende politische Beziehungen zu den Staaten knüpfen, die auf deren Territorium diese Felder jeweils lagern. Ich glaube, ich habe am Anfang des letzten Referats aus einem Artikel der Bild-Zeitung zitiert.
Hast du?
Wo die Bild-Zeitung deutsche Ingenieure in Sibirien unter der Überschrift vorstellig macht, sie frieren, damit wir es warm haben. Die eigentliche Bedeutung dieses Projekts erschließt sich eben darin, in dem von der Bild-Zeitung natürlich sehr nationalistisch hochgekochten Stolz darauf, dass weil deutsche Unternehmen über die entsprechende Technologie verfügen, weil sie über die entsprechende politische Protektion verfügen, die ihnen den Zugriff auf diese Felder erlaubt, eben die deutsche Energieversorgung mit Hilfe des Einsatzes deutschen Kapitals ein Stück Sibirien unter den Nagel reißen kann, mit Zustimmung und unter Genehmigung des russischen Staates. Die Energie muss ihre politische Hebelwirkung verlieren. Wenn man diesen Satz mal programmatisch nimmt, müssen natürlich europäische Energiepolitiker feststellen, dass sie von diesem Idealzustand noch ziemlich weit entfernt sind, dass sie noch ziemlich viel zu tun haben, noch ziemlich viel auf dem Programm haben, um tatsächlich das einseitige Erpressungsverhältnis, das ihnen vorschwebt, zu den Energielieferanten Deutschlands und Europas herzustellen. Aber sie basteln dran, und sie basteln nicht nur im Verhältnis nach außen dran, sondern sie basteln auch im Verhältnis nach innen dran, nämlich in der Frage, wie muss sich eigentlich Europa als Energiemarkt aufstellen, damit wir auch über die entsprechenden Kapitalmassen und über das entsprechende politische Gewicht verfügen, mit dem wir diesen Standpunkt praktisch geltend machen können. Und damit komme ich zum zweiten Teil, nämlich zur Darstellung des eigentlichen tieferen Sinns der Herstellung eines europäischen Binnenmarkts für Energie und der Streitigkeiten, die es in dem Zusammenhang um die Fusionen zwischen deutschen und italienischen Konzernen auf der einen Seite und französischen und spanischen auf der anderen gegeben hat. Ich steige mal wieder mit einem Zitat ein. Anlässlich des Ukraine-Zwischenfalls hat der Energiekommissar Europas Folgendes gesagt: Die Gaskrise hat eine der größten Schwächen der europäischen Energiepolitik bloßgelegt. Aufgrund nationaler Interessen gibt es keine wirkliche gemeinsame Energiepolitik, und der Schaffung eines Energiebinnenmarktes stellen sich zahlreiche Hindernisse in den Weg. Europa müsse mehr in eigene Energieressourcen investieren. Energiekommissar Piebalgs sagte unter Verweis auf den Gasstreit zwischen Russland und der Ukraine, Zitat: Es ist offensichtlich, dass Europa eine klarere und kollektivere und geschlossene Politik zur Sicherung der Energieversorgung braucht. Bislang wird die Frage der Versorgungssicherheit nur wirklich auf der Ebene der Mitgliedstaaten angegangen. In Wirklichkeit jedoch brauchen wir in diesem Bereich eine viel umfassendere europaweite Strategie. Ja, der Mensch denkt einfach gnadenlos an dem Gesichtspunkt weiter, den ich am Anfang erläutern wollte, wenn die Sicherstellung des Energieversorgungsinteresses nach außen an der Macht hängt, die ein Staat in die Waagschale werfen kann, um seine Lieferanten zu erpressen, dann sollte, muss Europa in dieser Frage an einem Strang ziehen. Dann hätte Europa sich in ganz anderer Weise als bisher als gemeinsamer Interessent an verlässlicher Versorgung gegenüber dem Rest der Welt aufzustellen. Dann hätte Europa sich in ganz anderer Weise eine kollektive Strategie zuzulegen, in der einheitlich in der Frage entschieden wird, wie man mit Russland, Norwegen oder sonst wem umgeht. Das findet aber, wie man sieht, nicht statt. Das bemängelt der Kommissar. Und er bemängelt es nicht nur wegen des Verhältnisses zu den Lieferländern, sondern eben aus dem Grund, den ich eben schon erwähnt habe, dass Europa sich hier in Konkurrenz zu den USA sieht und befindet und entschieden hat, dass es sich in dieser Konkurrenz anders aufstellen und aufbauen muss als bisher. Insofern erinnert der EU-Kommissar die Mitgliedsländer bloß an ihren Standpunkt, den sie selber eingenommen haben, als sie beschlossen haben, wir brauchen einen neuen europäischen Binnenmarkt für Energie. Er erinnert sie daran, dass das doch eigentlich der letzte Grund und Zweck der Maßnahme war, so etwas wie einen gemeinsam bewirtschafteten Energieraum herzustellen. Die Herstellung eines gemeinsamen Marktes, erstens die Herstellung entsprechender Kapitalgrößen auf diesem Markt, zweitens, und dass beides als Grundlage und Mittel für eine gemeinsame europäische Energiepolitik nach außen, drittens. Die Idee ist erstmal die gleiche, wie sie im Prinzip dem EU-Binnenmarkt immer schon regiert. Man macht aus ganz Europa eine Geschäftssphäre europäischer Multis, die es mit denen der USA als an Kapitalmacht und Reichweite ihrer Energieprojekte aufnehmen können. Und dazu brauchen diese Konzerne halt Märkte und Wachstumsgrundlagen, die ihre jeweiligen einzelnen nationalen Märkte überschreiten. Dazu brauchen sie, dazu sollen sie ganz Europa als Grundlage ihres Geschäfts und Bereicherungsquelle eingerichtet bekommen. Dafür, so haben die europäischen Staaten beschlossen, wird der Energiemarkt für Gas und Strom, wie es so schön heißt, liberalisiert. Und damit haben sich die EU-Staaten ganz grundsätzlich wechselseitig erlaubt, dass jeweils das eine Land oder Konzern des einen Landes auf das Geschäft im anderen Land zugreifen darf. Sie haben sich wechselseitig verpflichtet, die Netze für das Geschäft ihrer bisherigen Konkurrenten zu öffnen. Und sie haben sich prinzipiell auch genehmigt, die grenzüberschreitende Fusion von Energiekonzernen. Also sie haben sich prinzipiell genau diese Freiheit der Schaffung von Kapitalgröße grenzüberschreitend erlaubt, die vorher, als die Energie noch weitgehend in staatlicher Hand war, so gar nicht gegeben war. Und das haben sich die europäischen Energiekonzerne nicht zweimal sagen lassen. Die haben diese vom Staat gestifteten neuen Ermächtigungen ausgenutzt und haben genau das gemacht, schon seit einigen Jahren, was die EU-Kommission hier anmahnt. Das hat folgende Verlaufsformen genommen, nur damit mal deutlich wird, was da eigentlich so passiert ist. Eine erste Konzentrationswelle kam nach Öffnung der europäischen Strom- und Gasmärkte zu Beginn der 90er Jahre. Den beiden deutschen Versorgungsunternehmen E.ON und RWE gelang es danach, sich durch Übernahmen in Deutschland und im Ausland an die Spitze der Branche in Europa zu platzieren. Sie sicherten sich die führenden Positionen am deutschen Strommarkt und drangen anschließend auf praktisch alle wichtigen europäischen Märkte vor. Und das hat vor allen Dingen dort stattgefunden, wo in den neu hinzugekommenen osteuropäischen Ländern die Strom- und Gasmärkte neu privatisiert wurden. Dort gibt es eigentlich inzwischen keinen nationalen Energiemarkt mehr, auf dem nicht vor allen Dingen deutsche, aber auch französische und englische Konzerne unterwegs sind. Und auch diese Stärkung der Kapitalmacht zeitigt schon nach außen hin entsprechende Früchte. Das wurde zitiert, als dieses Projekt aufgelegt wurde, dass E.ON Endesa kaufen sollte. Ich zitiere aus der Financial Times Deutschland: Endesa ist die Nummer 1 in Chile, Argentinien, Kolumbien und Peru. Zunehmend hat der Energieriese in den letzten Jahren in erneuerbare Energien und in Gas investiert. Besonders das feste Standbein in Lateinamerika und die Marktführerschaft auf dem spanischen Strommarkt macht Endesa interessant für übernahmewillige Konkurrenten. Also was dort übernommen wird, wenn Fusionen ansteht, sind eben schon längst nicht mehr einfach nationale Energiemärkte, sondern sind schon Konzerne, die einen Großteil ihres Geschäfts bereits in anderen Kontinenten mit der nationalen Energieversorgung anderer Länder machen. Wie gesagt, das läuft jetzt so seit 10 Jahren und da hat es bisher auch keine großen Einwände dagegen gegeben. Ganz im Gegenteil, die EU-Kommission sieht die Sache sowieso so, dass es am besten wäre, es gäbe in ganz Europa ungefähr noch 3 bis 4 Energiekonzerne, die wären dann auch groß und mächtig genug, um überall auf der Welt in Konkurrenz mit ihren amerikanischen Kollegen zuzuschlagen. Zum Streit ist das Ganze in dem Moment geworden, zum Streitgegenstand ist das Ganze in dem Moment geworden, als diese Fusionsansinnen nicht bloß gegenüber weniger ökonomisch potenten und damit auch politisch potenten europäischen Staaten praktiziert wurde, sondern im Verhältnis der europäischen Staaten untereinander, die sich selber als Führungsmächte dieses politisch-ökonomischen Bündnisses begreifen. Die Fälle, an denen diese Streitigkeiten ausgebrochen sind, will ich eben noch mal kurz erwähnen. Der eine Fall war, wie gesagt, das Projekt von E.ON, einem der Hauptstromproduzenten von Spanien, besagte Endesa, zu kaufen. Und das zweite Streitpunkt war das Ansinnen eines italienischen Energiekonzerns Enel, sich in einen maßgeblichen französischen Energiekonzern einzukaufen. Und in beiden Fällen ist der jeweils zuständige Staat für den Übernahmekandidaten eingeschritten gegen dieses Projekt. Die spanische Regierung hat ausdrücklich ein neues Gesetz erlassen, das solche Genehmigungen politisch zustimmungspflichtig macht. Und die Franzosen sind noch einen Schritt weiter gegangen und haben gesagt, sie machen aus eigener politischer Entscheidung heraus ein eigenes Fusionsprojekt, entziehen quasi dem italienischen Projekt seine Grundlage, indem der französische Staat selber für eine Fusion sorgt. Die dem nationalen Interesse Frankreichs entspricht. Was haben Sie denn? Was sind die Motive, was sind die Gründe, warum im offensichtlichen Widerspruch, muss man eigentlich erstmal sagen, zu Ihrem eigenen energiepolitischen Beschluss Fusionen zur Herstellung von Kapitalgröße in Europa zu ermöglichen und zu erlauben? Dass so Staaten wie Frankreich und Spanien jetzt dazu bewegt, zu sagen, nein, das geht zu weit, dass dieses Stück nationaler Produktion überlassen wir nicht einem ausländischen Konzern, obwohl dieser ausländische Konzern aus einem doch verbündeten und befreundeten Land kommt, also aus einem anderen EU-Staat. Man kann sich das Ganze einfach mal dadurch klar machen, dass man sich überlegt, wie eigentlich aus der Sicht des jeweiligen, der jeweils betroffenen Nation die energiepolitischen Zielsetzungen tangiert sind, die sich Spanien und Frankreich natürlich ganz genauso setzen wie Deutschland und Italien. Wie sieht es mit der Sicherheit der Versorgung aus? Nun gut, vom Geschäftsstandpunkt aus ist es sicherlich nicht die Frage, ob E.ON nicht die spanischen Stromkunden genauso gut mit Strom versorgen wird, wie es bislang Endesa auch gemacht hat. Aber das sieht der spanische Staat nicht so, weil er das Ganze eben gar nicht bloß geschäftlich betrachtet, sondern weil er seine Energiekonzerne, genauso wie Deutschland, als die politischen Garanten des spanischen energiepolitischen Projekts Energieversorgung sieht und nimmt und behandelt. Und deswegen befürchtet, dass, wenn E.ON Endesa übernimmt, spanische Strompolitik in Düsseldorf gemacht wird. So hat jedenfalls der spanische zuständige Minister sich zu der Frage geäußert, warum Spanien dort einen Riegel vorschiebt. Nationale Energieversorgungssicherheit, so zumindest der Standpunkt dieser Staaten, wird angegriffen, wenn ein ausländischer Konzern und auch, außerdem auch nur einer, von dem man weiß, dass er durch politische Projektionen der deutschen Regierung zustande gekommen ist, wenn der Zugriff auf einen wesentlichen Teil der spanischen Energieversorgung bekommt, dann wird spanische Energieversorgung fremdbestimmt aus Deutschland und verdankt sich nicht mehr den spanischen Rechnungen mit Preisen, Bereitstellung von Investitionen und so fort. Das Gleiche gilt im Prinzip für die Preisgestaltung. Erst recht gilt es aber für die Frage, wer bilanziert jetzt eigentlich die Verdienste dieses Konzerns als Bestandteil seines nationalen Wachstums. Ja, weil wenn Endesa ein Teil von E.ON ist, dann fließen eben die Gewinne, die in Spanien gemacht werden, in die Kasse von E.ON, stärken ein deutsches Kapital und schwächen, so zumindest der Standpunkt des spanischen Staates an dieser Stelle, der Möglichkeit nach das spanische Wachstum. An dem Beispiel sieht man, wie dort ein EU-Staat gerade wegen des Standpunkts Energieversorgung ist eine nationale Existenzfrage auf den Standpunkt der Nation zurückfällt und richtig gegen einen ergangenen Beschluss zu einem Stück Souveränitätsverzicht zugunsten eines größeren Europas darauf beharrt, dass dieses größere Europa zwar sein soll, dass diese aber nicht auf Kosten der maßgeblichen ökonomischen und politischen Rolle gehen darf, die spanische Konzerne in diesem Europa spielen. Und das hat der französische Staat sogar ausdrücklich so ausgedrückt. Der französische Ministerpräsident war es, glaube ich, hat gesagt, wir machen einen Konzern, der das strategische Interesse Frankreichs in der Energiefrage repräsentiert. Und wegen dieses Interesses beharren wir auch darauf, dass der Staat ein maßgebliches Mitspracherecht weiterhin an diesem Konzern hat. Das ist selbstverständlich ein Widerspruch zum Ausgangspunkt. Und darüber regt sich ja der Europäische Energiekommissar auch auf. Aber dieser Widerspruch ist eigentlich der, der das EU-Projekt begleitet, seit es das EU-Projekt gibt, und der sich in dem Maße zuspitzt, wie sich wirklich in nationalen Existenzfragen, und Energie ist eben eine nationale Existenzfrage, die Frage aufwirft, welche europäische Nation definiert denn jetzt eigentlich auf europäischer Ebene die Richtlinien der Politik? Alle sind sie der Auffassung, dass es eine solche gemeinsame europäische Energiepolitik geben sollte und müsste. Und jeder der Großen ist der Auffassung, dass dann aber sein Kapital der maßgebliche Nutznießer des gewachsenen Geschäfts sein müsste und sein Staat der sein müsste, der auch definiert, wohin die Reise in Sachen europäische Energiepolitik geht. Und das ist der Grund, warum diese grenzüberschreitenden Fusionen in diesem Fall eben tatsächlich zum politischen Konflikt in der EU führen, weil daran sofort ein Kampf ausbricht um die Frage, wer definiert eigentlich die Richtlinien der europäischen Energiepolitik, wer setzt maßgeblich die Entscheidung in der Frage, mit welchen Staaten wollen wir wie kooperieren, wie steht Europa in der Energiefrage zu Russland, wie steht Europa in der Energiefrage zu den USA. Und deswegen kann man sich auch ziemlich sicher sein, dass diese Beschlüsse jetzt nicht quasi der letzte Akt in diesem Drama sind, sondern dass es zu diesen entsprechenden Fusionen so oder so irgendwann schon kommen wird. Gerade deswegen, weil die EU insgesamt eine solche Energiepolitik nach außen haben will und braucht und sich programmatisch verordnet. Und das tut sie, um das nochmal auf den Ausgangspunkt zurückzubeziehen, eben deswegen, weil die EU sich in dieser Energiefrage, und da kann man sich nochmal an das Zitat aus dem Statusbericht erinnern, mit der politisch instabilen Förderregionen, weil die EU sich in energiepolitischen Fragen in zunehmendem Maße genötigt, aber auch herausgefordert sind, tatsächlich so etwas wie eine eigene europäische Sicherstellungspolitik in Energiefragen zu machen, getrennt und gegen die USA, der sie vorwerfen und die sie verdächtigen, mit der Art und Weise, wie sie Militärpolitik machen und wie sie Energiepolitik machen, die Grundlagen der europäischen Versorgung untergraben. Das ist der Konflikt, den sie da tatsächlich praktisch austragen. Und auch da übrigens sind sich die europäischen Staaten überhaupt nicht einig. Ein Großteil des Streits um die Frage, wie gehen wir jetzt eigentlich mit Russland als Energieversorger um, zwischen den europäischen Nationen, verdankt sich der Frage, inwieweit können wir es uns als EU überhaupt schon leisten, uns in dieser Frage mit den USA anzulegen, die, und das weiß auch jeder, in zunehmendem Maße die Rolle Russlands in der weltweiten Energieversorgung ziemlich misstrauisch bis feindselig betrachtet. So landet man dann bei dem bescheidenen Ausgangspunkt, dass überall die Lichter brennen sollen, bei Kriegsfragen höchsten Kalibers, und um die geht es dann eben auch, wenn Weltwirtschaftsmächte sich anschicken zu sagen, wir müssen uns Ressourcen sichern in Konkurrenz zueinander in Ländern, denen diese Ressourcen gehören und die wir auf unsere jeweilige politische Versorgung verpflichten wollen. Gut, das wäre es dann erstmal.